Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder für euch Benne am Mikrofon und ich habe den Zweitplatzierenden des diesjährigen Jungmakler Awards und einen zukünftigen Leuchtturm unserer Branche heute zu Gast, Said Jurafa. Hi Said.
Hallo Benne, danke dir.
Ja, Said, zweiter Platz ist dieses Jahr geworden. Ich freue mich gleich, dass wir ein bisschen genau darüber reden, was beim Jungmakler Award passiert ist. Warum du tust, was du tust und was dich besonders macht. Ich habe richtig Bock.
Ja, ich auch. Los geht's.
Ich würde jetzt im Normalfall ja sagen, wie ihr wisst, starten wir immer mit 5 schnellen Fragen. Da aber noch keine Folge online ist, die ich bisher begleiten durfte, sondern erst in Zukunft online kommen, erkläre ich kurz, was wir machen. Es gibt von Gemischtes Hack eine coole Einleitung in vielen ihrer Podcast-Folgen. 5 schnelle Fragen für Said. Wir machen das Ganze so. Wenn ich merke, Said, dass es dir unangenehm ist, dann höre ich entweder auf, die Frage zu stellen oder bohr nochmal deutlich tiefer. Ich habe mich noch nicht final entschieden, was ich besser finde.
Bohr tiefer, bitte.
Ich bohr tiefer. Frage Nummer 1. Wie würdest du dein Erstgeborenes nennen?
Boah, das entscheidet ja nicht nur ich selbst, sondern meine Frau gleich mit. Haben wir uns doch nie Gedanken drüber gemacht. Mein Vater würde sagen, ich soll ihn nach sich benennen. Das ist Tradition in unserer Familie. Ich bin nach meinem Großvater benannt worden. Also mein Großvater heißt Said, mein Vater heißt Iyad. Und er würde sicherlich wollen, dass ich mein Kind auch Iyad nenne. Aber was es tatsächlich wird, keine Ahnung.
Schauen wir mal, ja. Hat natürlich den Vorteil, dass man sich im Großen und Ganzen immer nur 2 Namen merken muss, gell? Weil es von einer Generation immer überspringt.
Naja, die Besonderheit ist, dass immer der Erstgeborene sein Erstgeborenes so nennt.
Okay. Ist es dann quasi genau. wie im Amerikanischen auch der Erste, der Zweite, der Dritte oder Senior Nein. und Junior?
Nein. Nein, okay. Also einfach der Name. Ich heiße ja auch nicht Said Junior, sondern ich will einfach Said sein. Und man würde, also wenn man die Tradition komplett weiterführt, würde man quasi immer die Namen der Vorfahren im Grunde dann dahinter setzen. Also ich würde eigentlich voll ausgeschrieben Said, Iyad, Said, Jurafa heißen. So hat man okay. immer eine klare Zuordnung zur Familie.
Das hätte mich dann in der Anmoderation komplett überfordert.
Na, deswegen habe ich ja nur Zeit, da zu stehen.
Das ist sehr gut. Wir starten. Wir machen weiter mit Frage 2. Was kochst du beim perfekten Promi-Dinner?
Beim Promi-Dinner? Also, was koche ich? Also, meine Frau kann viel besser kochen als ich. Was ich kochen würde, ja, also was ganz Einfaches wahrscheinlich, weiß ich nicht, Spaghetti, Aglio e Olio oder so. Und das schmeckt mir mal ganz gut. Oder Ratatouille ist auch ganz gut.
Cool. Würde ich bei beiden mitkommen. Finde ich gut. Finde ich fair. Ja, so, welcher Drink schmeckt genau einen Drink lang?
Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Deswegen... Keine Ahnung.
Das verstehe ich. Wir hatten die Tage, hatten
ich würde sagen, Espresso, wenn es alkoholfrei ist.
Das verstehe ich. Ich glaube, Alkoholiker, würde ich sagen, alles mit so Maracuja oder solchen Sachen, würden bei mir relativ schnell so sein, dass ich nicht mehr mag, weil beim ersten wäre es erfrischend und irgendwann anstrengend. Oder sowas wie Holunderscholle oder so. Ich finde auch, also ohne Alkohol, ich finde, es wird irgendwann auch bieder, ich weiß nicht genau.
Ja. Aber wenn ich antworten müsste, würde ich Espresso sagen. Ich kenne keinen, der zweimal Espresso hintereinander bestellt. Würde ich persönlich auch nicht machen.
Nee, gebe ich dir recht. Wobei ein doppelter Espresso schon manchmal geht.
Ja, aber das ist ja dann auch nur ein Getränk.
Ja, stimmt. Hast du recht. Okay, jetzt kommt die gute Frage. Was ist in deiner Wohnung das Lauteste, was dir runterfallen kann?
Wahrscheinlich ich selbst. Aber was ist das denn für eine Frage? Keine Ahnung. In der Küche, die Schränke, die Hängeschränke, keine Ahnung. Vielleicht ja, der Fernseher, eine Lampe, also so ein Kronleuchter oder so.
Gut, das macht ordentlich. Ich überlege gerade, was am lautesten wäre. Ein Glas oder so ein schweres ist, glaube ich, echt auch schon unangenehm. Aber ich habe jetzt auch keine perfekte Antwort.
Ja, oder was halt tatsächlich runtergefallen ist, ist mein Award. mein Jungmakler, der ist komplett angebrochen. Jetzt kann ich dir das zeigen. Die Zuhörer müssen das nicht oder können das jetzt nicht sehen. Scheiße. Und das kann auch gut laut sein.
Wie ist das passiert?
ist ein Ungeschick gewesen einer mir lieben Person, aber ich will das nicht weiter.
Alles klar, wir machen den Haken dran. Wir machen den Haken dran und gehen zu Frage 5. Was ist dein Lieblingsbuch?
Ich habe einige Bücher gelesen und ich würde jetzt nicht mit meinem Lieblingsbuch drauf antworten, aber ein Buch, was ich gerade, ich höre die Bücher.
Ich auch, bin ich Fan von.
Ich höre gerade über die Psychologie des Geldes, heißt das, glaube ich. Okay. Und das ist ein wirklich gutes Buch. Bin jetzt bei der Mitte und ich glaube, das ist so ein Kandidat, was zu meinem Lieblingsbuch werden könnte.
Cool.
Weil das ist nicht nur stumpf irgendwie so funktioniert Geld, so kann man mehr Geld machen, sondern wie tickt überhaupt Geld und wie tickt der Mensch im Umgang mit Geld? Und warum machen wir immer wieder besseren Wissens die gleichen Fehler? Deswegen, ich finde das wirklich interessant und würde es empfehlen.
Hochgradig spannend. Ich finde, es kommt bei einem Hörbuch immer ganz arg drauf an, wer das Ganze vorliest.
Ja,
also das stimmt. Es gibt da wirklich Leser, die das echt gut machen und die man, glaube ich, auch immer selber hören kann und hören will. Es gibt aber bestimmt einfach auch Stimmen, die man nicht mag. Und deswegen finde ich schon, ich war schon in den ersten drei Sätzen, wenn jemand ein Hörbuch mir vorspricht oder ich das anhöre, ob ich das zu Ende hören will oder nicht, weil ich entweder extrem cool finde, wie derjenige redet oder halt nicht.
In 10 Jahren kannst du wahrscheinlich deinen eigenen Sprecher aussuchen.
100%.
100% oder du selber, du machst ein Sample, nimmst du auf und dann sprichst du dir selbst mal die Bücher ein.
Und das werde ich auf gar keinen Fall tun. Boah, das wär eine andere Form vom Narzissmus, glaube ich, wenn du dich selber den ganzen Tag hören möchtest.
Ja, das wäre creepy. Oder man könnte, weiß ich nicht, der guten alten Zeiten willen, Mama, sprich bitte hier ein und dann liest deine Mutter dir immer ein Buch vor.
Das wäre auch cool. Das wäre was. Ich könnte dir das auch so mal allgemein vorschlagen, wie sie das finden würde. Bin ich gespannt, was sie sagen wird. Ah Gott. So, bevor wir aber vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, springen wir von Frage 4, dem lautesten Gegenstand, der bei dir zu Hause runtergefallen ist und jetzt einen Kratzer hat oder einen Bruch, zum Jungmaklerwort. Mein Lieber, 2. Platz. In diesem Sinne auch nochmal von mir, Congratulations. Ich habe mich gefreut, dass du das Ding, die Silbermedaille, nach Hause bekommen hast oder mitgenommen hast. Wie waren deine Gefühle auf der Bühne? Wie ging es dir mit dem Ganzen und wie geht's dir seither?
Also auf der Bühne habe ich das selbst kaum glauben können, tatsächlich. Ich stand da zwischen anderen überragenden Jungmaklern, die ich allesamt wirklich beeindruckend finde. Und ich hätte es jedem tatsächlich zugetraut. Also ich bin mir auch nach wie vor sicher, dass das im Grunde ein ganz, ganz, ganz knappes Rennen war. Und natürlich macht es mich stolz, dann den 2. Platz zu belegen. Ich hab's nicht geglaubt. Und als quasi der Groschen gefallen ist und ich wusste, dass ich es gewesen bin, ist mir auch meine Kinnlade komplett auf den Boden gefallen, gefühlt zumindest. Deswegen ist es ein überragendes Gefühl nach wie vor. Ich schaue mir auch immer mal wieder gern diesen Award an, weil das ist
cool.
Das ist wirklich was Cooles. Und ich hätte es nicht gedacht und deswegen macht es mich umso stolzer, sage ich mal.
Mega cool, auch absolut verdient. Jetzt die entscheidende Frage. Wie und womit hast du den zweiten Platz erreicht? Ich denke, es gibt da einen oder andere, der dir noch keine LinkedIn-Anfrage gestellt hat. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, die sind explodiert nach diesem zweiten Platz.
Ja, also tatsächlich. Ich habe LinkedIn davor nie genutzt.
Okay.
Und habe LinkedIn erst, weiß ich nicht, 3 Wochen oder sowas vorher richtig aktiv mal eingerichtet. Und so, also das ist ja ganz cool. Also ich mag die Plattform, die nutze ich jetzt auch so gut wie täglich. Die Frage war nochmal.
Was machst du eigentlich? Also warum bist du Zweiter geworden? Was ist dein Geschäftsmodell?
Ja, ich bin Versicherungsmakler und zwar auf eine ganz kleine spitze Zielgruppe ausgerichtet. Das ist eine Nische, auf die ich mich im Grunde gesetzt habe. Und das sind Betreiber von Ferienwohnungen, Service, Apartment, Boardinghäuser, Monteurswohnungen. Summa summarum im Grunde alles, was irgendwie mit Kurzzeitvermietung zu tun hat, die ich dann im Grunde über eigens entwickelte bzw. mitentwickelte Produkte, Sonderdeckungskonzepte abdecke, sie betreue und quasi auch durch den Wachstum ihres Unternehmens führe.
Mega cool, das heißt, potenziell alles, was ich sehe, wenn ich Airbnb aufmache, könnte und wird in Zukunft irgendwann von dir versichert sein.
Genau, Airbnb ist eine Distributionsplattform, über die die Kontingente, die Nächte quasi einer Ferienwohnung verkauft werden. Ich persönlich nenne es eine ungerne Airbnb.
Okay.
Also Airbnb-Geschäft, Airbnb-Business, das wird gerne mal genutzt. Ich persönlich finde den Begriff einfach unprofessionell, weil das mehr als Airbnb ist.
Okay.
Wir haben ja selbst 5 Apartments. Und jetzt allein aus meinem Betrieb, Airbnb macht da vielleicht 20-25% der Buchungen aus.
Okay,
die
verstanden.
Restlichen 50% kommen dann von sowas wie Booking.com. Und der Rest ist dann oftmals Direktbuchung. Also wenn man es richtig sagen wollen würde, würde man vielleicht sagen Booking.com-Business, aber das klingt halt unsexy. Deswegen nennen es viele Airbnb-Business, aber auch damit bin ich nicht zufrieden. Deswegen sage ich immer Kurzzeitvermietung oder Ferienwohnung, Service-Apartment.
Gehe ich mit, dann habe ich jetzt schon wieder was gelernt. Für mich war das, glaube ich, wie so Ceva, ein Synonym oder Tempo. Das Ganze war, glaube ich, Airbnb. Für mich alles, was Kurzzeitvermietung ist, werde ich in Zukunft aber anders machen. Spannende Frage von mir, beziehungsweise etwas, was mich echt wahnsinnig interessiert. Waren zuerst deine Wohnungen da, die du quasi zur Kurzzeitmiete angeboten hast? Oder war erst die Idee da, ich möchte ein spezielles Versicherungsprodukt für diese ganzen Sachen entwickeln?
Ja, was kam zuerst, ist nur das eine. In meinem Fall kamen tatsächlich zuerst die Apartments. Im Grunde haben wir Ende 2021 einen Beschluss gefasst, Apartments in Betrieb zu nehmen, noch während meiner Ausbildung.
Krass.
Und so Mitte 2022 hatten wir das erste Apartment, dann kam es Schlag auf Schlag, Apartment 2, 3, 4, jetzt kam dieses Jahr Apartment 5. Und auch Anfang diesen Jahres kam im Grunde der Entschluss, okay, wir machen, oder Ende letzten Jahres, ich mache das auch als Versicherungsmakler und baue das dann damit auch weiter aus, das Thema.
Mega cool. Wie entscheidest du dich, welche Wohnung du für das Ganze nutzen möchtest? Wie sind da so die Schritte, jetzt wirklich als Eigentümer sowas zu planen? Ist es dir wichtig, dass es in der Nähe ist, oder was sind so deine Vorgehensweisen in dem Kontext?
Also ich bin selbst in Berlin oder wohne in Berlin und ja. Meine Apartments sind in Magdeburg. Also die Nähe ist tatsächlich überhaupt nicht ausschlaggebend, für mich zumindest. Was man dazu sagen muss, mir gehören die Apartments nicht persönlich. Also die sind nicht mein Eigentum, sondern die sind im Grunde, wie es ja auch so ein Hotel oder so ein Gastronom macht, angemietet. Der Eigentümer weiß in jedem Schritt natürlich Bescheid, hat das Ganze abgesegnet, man muss das Ganze richtig genehmigen lassen von der Stadt.
Okay.
Von den Bauämtern über eine sogenannte Nutzungsänderung. Wie würde man ein passendes Objekt finden? Ist ja am Ende eine Strategiefrage. Wir haben uns jetzt darauf entschlossen, oder wir haben beschlossen, dass wir im Grunde nicht mehr über einzelne Apartments wachsen möchten, sondern über größere Einheiten, über mehrere Apartments in einem Gebäude. Und das muss ja nicht zwangsläufig Wohnraum sein. Das kann ja auch beispielsweise eine alte Bürofläche sein, die im Grunde über über einen Umbau dann in Apartments umgebaut wird, das Ganze dann zu Ferienwohnungen, Service-Apartments, Boardinghäusern umgenutzt wird beim Bauamt. Und dann hat man dort auf einem Schlag beispielsweise 6-7 Apartments in einem, auf einer Etage, den man dann dort betreiben kann. Natürlich muss man eine Analyse machen, wie rentabel ist der bestimmte Standort, wie rentabel ist dieses Objekt, was für eine Miete darf ich maximal zahlen, damit das Ganze auch noch Spaß macht, sowohl für mich als auch für den Eigentümer, als auch für meine Firma im Grunde. Und das ist im Grunde dann alles eine strategische Frage, die man oftmals dann auch, zum Beispiel ja auch ich, in Beratung dann quasi macht. Also ich mache das nicht ganz alleine, sondern werde auch beraten.
Cool, mega. Okay, das heißt, und dann hast du irgendwann festgestellt, weil du gesagt hast, der Versicherungsmarkt gibt nicht die Produkte her, um dieses Risiko wirklich so abzudecken, dass es sinnvoll ist, und bist dann losgetigert und hast gesagt, hey, liebe Versicherung, guck mal, da und da habt ihr Lücken. Können wir das in Zukunft anders machen oder wie muss man sich das vorstellen?
Richtig, ich habe eine PDF zusammengeschrieben mit Wünschen, die ich quasi habe. Und habe mit der PDF dann unterschiedliche Versicherer angeschrieben und mich dann am Ende mit einem Versicherer zusammengesetzt und quasi sowohl die Beitragskalkulation als auch quasi den kompletten Versicherungsschutz so aufgestellt, dass am Ende des Tages sowohl der Versicherungsnehmer richtig abgesichert ist, aber auch der Versicherer überhaupt versteht, was geht da überhaupt ab. Das ist ja oftmals einfach, ich sag mal, abstrakt. Es wird was angemietet. Ja. Was dann wiederum vermietet wird, wie deckt man jetzt die unterschiedlichen Risiken ab, welche Rechtsverhältnisse hat man, und dass der Versicherer das im Grunde komplett hintersteigt, das war tatsächlich Arbeit, aber am Ende des Tages macht wirklich erfolgreich, und es macht beiden, sowohl mir als auch dem Versicherer, Spaß.
Es ist Wahnsinn, weil ich glaube, das wirklich zum Sagen, ich möchte das, da muss man sich ja wirklich mit der Materie einfach auch tief auskennen und holt sich wahrscheinlich auch das ein oder andere, die ein oder andere blutige Nase ab, bis man wirklich ein Erfolgserlebnis verzeichnen kann. Wie lange war der?
Ich habe ganz viele Absagen bekommen, klar.
Cool, mega, dass du da dran geblieben bist. Wie lange muss man sich das vorstellen von, ich habe diese Idee und möchte das machen, schick die E-Mail ab, bis jetzt haben wir ein Produkt, das tauglich ist und in den Vertrieb gehen kann?
Also von der ersten Kontaktaufnahme bis quasi das Produkt komplett zu Ende waren das ungefähr 3 Monate.
Okay.
Von der ersten Idee, bei dem ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das gerne machen und auch die ersten Versicherer an sich angeschrieben habe, waren das vielleicht 6 Monate.
Okay. Das geht tatsächlich, also ging es tatsächlich zügiger, als ich das Ganze erwartet habe. Von mir, von meinem inneren Auge ist es ein Prozess gefühlt über ein Jahrzehnt.
Ja, mit dem Versicherer ging das tatsächlich relativ schnell. Der war auch dahinter. Super Mitarbeiter, super.
Cool.
Also ich kann auch keine Namen nennen, das ist die Bayerische. Die haben da wirklich gute Arbeit geleistet, mit dem es nach wie vor Spaß macht, weil einfach dort auch quasi das auf menschlicher Ebene gut abläuft.
Absolut, unterschreibe ich zu 100% so, dass das auch ähnliche Eindrücke und Erfahrungen sind, die ich mitbekommen habe. Nee, mega cool. Okay, dann gab es die Idee. Wie kommen die Kunden zu dir, mein Lieber? Also es ist ja ganz oft so, egal wie gut das Produkt ist, man braucht ja auch einen Zulauf. Wie hast du das für dich gemanagt, dass dieses Produkt, das du gebaut hast, das besser ist als der Markt, sage ich jetzt einfach mal, auch überhaupt publik wird?
Über mehrere Wege. Also einerseits bin ich selbst in der Zielgruppe verwurzelt. Bedeutet, ich habe mir auch irgendwo einen Namen gemacht innerhalb der Zielgruppe. Und da kam ein Teil der Kunden her. Der andere Teil kam über Beratungsunternehmen. Also quasi Unternehmen, die andere Leute darin beraten, wie sie das Ganze sowohl rechtlich als auch betrieblich, als auch operativ, als auch steuerlich im Grunde richtig aufsetzen. Und wenn es dann um das Thema Versicherung geht, fällt quasi mein Name als Empfehlung, die dann dort dafür sorgt, dass dort ein Teil der Kunden kommt. Dritter Bereich ist eine ganz normale Weiterempfehlung. Also meine Zielgruppe kennt die Zielgruppe, Zielgruppe kennt Zielgruppe. Und das Thema Versicherung ist oftmals einfach quasi bei Stammtischen oder einfach, wenn man darüber spricht, über das Thema, oftmals ein Thema, was dann dafür sorgt, dass dann quasi gesagt wird, okay, hier, geh mal zur Versicherung, die haben das bei mir gut gelöst, die kriegen das sicherlich bei dir hin. Und dann kommt dadurch ein Bereich oder quasi ein Teil der Kunden, ein vierter Bereich, bei dem, das haben wir jetzt erst vor 2 Monaten ungefähr getestet oder anderthalb, ist das Thema, oder vor einem Monat, die Zeit, ich habe echt kein Zeitgefühl.
ja, wir haben es bald wieder 2024 vorbei. Das ist Wahnsinn.
Der nächste Bereich ist Messe. Also ich war auf einer Fachmesse mit einem Stand vertreten. Dort kamen jetzt auch ein paar Kunden drüber. Und der letzte Bereich, das werden wir jetzt in Zukunft weiter testen und ausbauen, ist Online-Marketing.
Okay. Das heißt quasi wirklich Online-Marketing meinst du damit Social Media, sowas wie Instagram und LinkedIn oder auf Google gefunden werden?
Sowohl als auch.
Okay. Das heißt, dein Ziel ist quasi nachher wirklich nicht mehr nur 3 oder 4 Zugangskanäle zu haben, sondern alles, was die Bandbreite des 21. Jahrhunderts hergibt, wirklich auszunutzen.
Genau, so viele Standbeine, Distributions- bzw. Marketingwege zu haben, wie es mir geht, weil darüber erreicht man dann auch eine Stabilität im eigenen Unternehmen.
Absolut, gehe ich 100% mit. Wichtig für mich immer dann, was ist dein Plan für die Zukunft? Möchtest du quasi als Unternehmen wachsen? Das heißt, möchtest du Angestellte, möchtest du irgendwann deine Bereiche erweitern? Oder sagst du dir, hey, mir gefällt eigentlich genau, was ich tue und wenn ich nachher ein kleines Maklerbüro von einer Personenanzahl bleibe, ist mir das sogar lieber, wie jetzt unendlich zu skalieren?
Ja, das ist eine super Frage. Im Grunde, wie richtet man sich in der Zukunft aus? Also die Wiese der Kurzzeitvermietung ist noch so groß, dass das jetzt kurzfristig und mittelfristig im Grunde unser einziger Augenmerk bleiben wird. Das ist so auch das Kundenfeedback, dass sie wirklich zufrieden damit sind oder auch sie das im Grunde oder wir mehr Vertrauen entgegenbekommen, weil das unsere einzige Nische ist. Also ich sage immer, ich mache keine Lebensversicherung, ich mache keine Krankenversicherung, ich mache keine private Absicherung, sondern konzentrieren sich tatsächlich zu 100% nur auf die Bereiche Kurzzeitvermietung. Den Bereich jetzt erstmal komplett groß ziehen, weil die Wiese ist, wie gesagt, noch riesig innerhalb der Kurzzeitvermietung. Und wie es dann langfristig wird, natürlich kann man quasi das, was ich jetzt hier in der Kurzzeitvermietung gemacht habe, auch auf andere Geschäftsbereiche übertragen. Aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich konzentriere mich erstmal auf kurz- und mittelfristig.
Finde ich mega. Einfach zum sagen, das, was wir können, das machen wir und alles andere. Was wir nicht auf Champions League Niveau beraten können, machen wir gar nicht, weil es in irgendeiner Art und Weise ja dann auch deinen Prozess stören würde.
Ja, wir sind einfach andere Kollegen, die jetzt auch hier sicherlich zuhören und einiges besser an der Lebens- und Krankenversicherungsberatung als ich oder wir.
Absolut. Ich glaube, wir sind aus diesen Zeiten, aber das ist mein persönliches Gefühl aus diesen Zeiten raus, wo man sagt, ich kann den ganzen Bauchladen und ich will den ganzen Bauchladen beraten, sondern du hast es vorher auch schön gesagt, dass ganz viel über Netzwerk einfach auch passiert, dass du Teil der Zielgruppe bist und in der Zielgruppe verwurzelt bist und es deswegen einfach auch gut funktioniert, dass du Kundenleads bekommst. Genau, so, es hat gerade einen Anrufbeantworter mitgeredet, aber er scheint wieder aus zu sein. Ja, sorry, Said, das habe ich mich gerade selber geschwind den Faden verloren. Daher nochmal die Frage von vorne. Bist du momentan der einzige Vertriebler und würdest du dich als Vertriebler bezeichnen? Oder was wäre denn so wie würdest du dich in deinem Kopf quasi, wie siehst du dich?
Ja, im Moment bin ich noch alleine. Mit tatkräftiger Unterstützung meiner Frau und meines Bruders.
Mega cool.
Ich sehe mich tatsächlich selbst nicht als Vertriebler. Sondern viel eher als Produktgestalter, als Produktgeber. Cool. Natürlich, der Großteil des Vertriebes liegt noch auf meinem Tisch. Ich mache zum Beispiel die Erstgespräche unheimlich gerne. Aber bei mir findet ja auch keine klassische Beratung. Wir setzen uns jetzt hier 2,5-3 Stunden lang hin und ich sammle alle Daten ein. Wir sprechen über jedes einzelne kleine Detail, bis du am Ende unten rechts ausgedruckt oder was auch immer unterschreibst. sondern wir haben ein Erstgespräch, so sieht der Prozess bei uns aus, wir haben ein Erstgespräch, das Erstgespräch, also der Kunde und ich, dort werden die Kunden erstmal qualifiziert, lohnt sich die Zusammenarbeit, ist hier überhaupt quasi ja irgendwo eine Wellenlänge, die man miteinander trifft, und falls ja, geht man dann den Prozess weiter, dann öffnen wir den Kommunikationskanal, also wir machen auch, also der Kommunikationskanal ist bei uns eine WhatsApp-Gruppe, in der Kunde und ich drin sind. Und dort gibt es dann automatisiert im Grunde mehrere Links. Einmal ein Fragebogen, Erfassungsbogen, einmal ein Maklervertrag. Das wird dann vom Kunden her unterschrieben, ausgefüllt, abgeschickt. Dann haben wir den Erfassungsbogen. Daraus können wir dann die Angebote erstellen, weil dort einfach alle Fragen beantwortet sind, die wir benötigen. In jedem Schritt gibt es auch ein Video mit bei, dass der Kunde, falls er eine Frage hat, einfach in dem Video zur jeweiligen Stelle springt, wo er gerade sich befindet im Fragebogen, und dort wird alles einmal erklärt.
Also quasi wie so ein Video-FAQ, muss man sich das dann vorstellen?
Genau, also der Fragebogen, der ist dynamisch, also der ist jetzt kein PDF oder so, sondern je nachdem, wie du antwortest, liegen sich dann die Fragen darauf. Cool. Wenn ich jetzt beispielsweise auf Seite 3 bin, Frage 5, dann kann, und ich habe da eine Frage, verstehe das vielleicht nicht ganz, dann kann ich in dem Video genau zu der Stelle springen und habe dort einfach eine Erklärung, was ist überhaupt gemeint.
Okay, verstanden. Mega.
Das geht dann, kommt ausgefüllt zu uns zurück. Die Angebote können erstellt werden. Die Angebote werden über eine Angebotsseite verschickt. Bedeutet, da hat er nochmal eine Erklärung, was ist überhaupt im Angebot drin? Was bedeutet welcher Baustein? Was bedeutet welche Komponente? Dann braucht er einfach nur noch einmal klicken, jo, beantragen. Das wird beantragt, wird automatisch in unser MVP gezogen, dort beantragt, geht an den Versicherer raus. Und dann kommt irgendwann mal die Police. Und wenn der Kunde wächst, schreibt er nochmal in den Kommunikationskanal, ey, lieber Said, ich bin gewachsen, wir haben jetzt 3 neue Apartments. Dann kommt wieder so ein Fragebogen, unser Wachstumsfragebogen, wo dann nochmal die Fragen gestellt werden, die wir benötigen für den nächsten Prozess. Das kommt dann rein, der füllt das Ganze aus, schickt das ab, das wird dementsprechend angepasst und dann dementsprechend erhöht. Und dann kommt wieder die Police und der Kunde ist durchgehend in einer offenen Betreuung bei uns.
Absolut mega spannend und einfach auch von A bis Z durchdacht. Und das finde ich mehr als beeindruckend, einfach zu sagen, okay, ich habe meinen Prozess und der funktioniert. Und ich gebe diesen Prozess dem Kunde vor. Und ich glaube, dass das mit Sicherheit auch eine deiner großen Stärken ist, dass du eine mega coole Zielgruppe hast, dass du Teil der Zielgruppe bist und dass du einen Prozess hast, der genau in dieser Zielgruppe funktioniert. Also ich habe für mich selber, glaube entschieden, wenn mich ein Jungmakler heute fragen würde, was muss er tun, um neu zu starten? Er braucht einen Prozess und er braucht eine nischige Zielgruppe. Und wenn die beiden Sachen gegeben sind und er sich im Idealfall auch noch in der Zielgruppe auskennt oder Teil der Zielgruppe ist, dann wird es kurz- oder mittelfristig ein Erfolg werden.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Und man muss im Grunde in diesem Qualifizierungsprozess, da muss man tatsächlich knallhart sein. Man kann nicht zu jedem Ja sagen. Also wenn mir jetzt jemand im Erstgespräch sagt, ey Said, ich habe kein WhatsApp, dann tut es mir leid, können wir nicht zusammenarbeiten. Denn ich werde jetzt nicht für einzelne Kunden einen neuen Kommunikationsweg aufmachen, weil da wird zwangsläufig links oder rechts was liegen bleiben, was nicht mitbedacht werden, weil man hier quasi die Extrawurst geht. Deswegen muss man seinen Prozess auch einhalten.
Ich fühle es komplett.
Und quasi so durchgehen und in den Qualifizierungsprozess dann den Kunden auch tatsächlich so qualifizieren, wie man es benötigt.
Finde ich überragend. Das wäre quasi tatsächlich sogar Punkt 3 gewesen, öfter auch mal Nein zu sagen und quasi wirklich nur die Kunden nehmen, die passen und deine Spielregeln akzeptieren. Ich denke, jeder von uns im Vertrieb kennt es, dass man bei irgendeinem Kunden schon mal gesagt hat, ja, komm, da machen wir eine Ausnahme, weil der ist wichtig, oder da mache ich es einfach, weil ich möchte ihn nicht überfordern, ich möchte ihn behalten. Und zu 99,99% fällt dir genau dieses Ding irgendwie auf die Füße. Sei es, dass es Ärger gibt, dass irgendwas vergessen wurde, aber es passt nicht in deinen Prozess. Du kannst nicht deine gedankliche oder wirkliche Checkliste, die du hast, abarbeiten und die Haken setzen, dass du wirklich weißt, es passt alles.
Ja. Naja, man muss sich einfach nur klar machen, egal wo, bei jeder wichtigen Sache gibt es Checklisten. Ob es ein Pilot ist, ob es ein Chirurg ist, und da gibt es dann 2 oder 3 Checklisten, die dann einfach abgearbeitet werden. Der Pilot kann 50, 40 Jahre lang Erfahrung haben. 40 Jahre lang genau die Maschine geflogen sein, aber trotzdem geht er vor jedem Take-off Runde einmal seine Checkliste durch, einfach, dass nichts vergessen wird, weil am Ende des Tages sind wir Menschen und Checklisten sind ja quasi nichts anderes als ein Prozess. Und wenn man das Ganze so abhakt, wie man es hat, dann kann man am Ende sagen, okay, es wurde nichts vergessen und wir können jetzt sicher diese Maschine fliegen. Jetzt nur umgemünzt auf die Versicherung.
Ich gehe zu 100% mit und ich bin auch froh darüber, dass jeder Pilot seine Checkliste vor jedem Flug durchgeht. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ja, da gehen ja mehrere Leute die Checkliste durch. Das macht es noch besser, ne?
Das stimmt, ja. Es beruhigt mich immer sehr. Also wie ein Flugzeug funktioniert, ist für mich sowieso ein Mysterium. Genauso wie ich nicht verstehe, wie ein Telefon funktionieren kann. Aber das ist nicht das Thema, dem wir auf den Grund gehen. Weil ich könnte es ja nachlesen, aber ich kann es einfach vor meinem inneren Auge nicht verstehen.
Ja, Hauptsache, du kannst es bedienen, sage ich mal.
Ja, ein Flugzeug, das Telefon ja, sicherlich das nicht Flugzeug bedienen. Nein.
Aber ein Auto verstehst du sicherlich auch nicht. Keine Ahnung, wie ein Auto funktioniert, aber du kannst es fahren.
Ja, das stimmt. Ja, nee. Aber es ist gut, dass es Menschen gibt, die das können, die da Checklisten haben. Und ich wäre früher, sagen wir vor 10 Jahren, als ich in Vertrieb gekommen bin, ich habe alles gern individuell gemacht und hatte da jenseits Spaß dran und dachte, ich kann das. Jetzt mit 10 Jahren Erfahrung und einiger Weisheit mehr würde ich auch nichts mehr ohne eine Checkliste und einen Prozess machen.
Ja. Nee. Das ist eine Erkenntnis, was ich zum Beispiel innerhalb der Ausbildung nicht hatte und erst danach hatte. Beziehungsweise da hat im Grunde auch mein anderes Unternehmen, also die Apartments, auch maßgeblich dazu beigetragen. Deswegen, Checklisten sind schon was Feines.
Gut, im Endeffekt, ja, wenn du so ein Apartment vermietest, wenn jemand reinkommt und rauskommt, brauchst du auch einen funktionierenden Prozess. Sei es, wie bekommt der die Zugangsdaten, wie wird das Ganze im Nachgang wieder gereinigt und, ja.
Genau.
Klingt zwar immer so erwachsen und irgendwie auch langweilig, aber ich glaube, es ist der richtige Weg.
Also mir macht Prozessbauen echt Spaß. Also ich finde das, überhaupt nicht langweilig. Also wenn man so einen Prozess baut und den dann challenged, dann ist das eine Sache, die also mir persönlich zumindest Spaß macht. Und wenn also man muss sich auch nicht zu schade sein, das muss man auch dazu sagen, wenn ein Prozess irgendwo leckt, den einfach umzubauen. Also einfach dann von mir aus entweder den Teilprozess oder den kompletten Prozess über Bord zu werfen und quasi neu zu gestalten und neu zu machen. Das muss man einfach mal durchaus zwischendurch mal machen, ansonsten klappt das alles nicht.
Jetzt hast du gerade wunderschön gesagt, deinen Prozess zu challengen macht dir auch Spaß. Bedeutet das, dass du nächstes Jahr nochmal beim Jungmakler Award teilnehmen wirst und versuchen, die Challenge noch besser zu bestehen, um nach Gold zu greifen?
Ja, die Frage haben mich jetzt schon einige gestellt. Ich tatsächlich sogar am Abend, und da habe ich gesagt, es schickt sich nicht, jetzt den zweiten Platz zu haben und nach dem ersten zu greifen, fand ich persönlich. Mal gucken, wie es in einem halben Jahr ist, ob ich dann sage, okay, ich probiere es nochmal, aber jetzt stand jetzt eigentlich nicht. Okay. Aber es kann sich natürlich ändern. Also mir hat der Jungmakler wahnsinnig Spaß gemacht. Und vielleicht würde ich auch einfach quasi das Ganze nochmal aus Spaß machen, weil das war eine schöne Sache, da waren Gleichgesinnte, man konnte sich gut unterhalten. Und so einen Pitch zu machen vor Leuten, die super erfahren sind, super dastehen, das ist nochmal eine ganz andere Challenge, die einfach einen Spaß machen sollte, wenn man da teilnehmen möchte.
Absolut. Und ich glaube, um jetzt ein bisschen Werbung für den Jungmakler Award zu machen, es gibt wenige Chancen für Berufsstarter oder junge Makler, eine Aufmerksamkeit zu bekommen und sich in kurzer Zeit sowohl mit Gleichgesinnten als auch mit Entscheidungsträgern in der Branche zu vernetzen. Daher würde ich, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, da darfst du gleich noch sagen, was du da zu meinst, jedem jungen Makler, egal an welchem Punkt er in seinem Unternehmen ist, sagen, wirf einfach mal deinen Namen in den Ring, hol dir ein ehrliches und gutes Feedback ab und schau, was passiert.
Sehe ich genauso. Also ich sehe wirklich, deswegen, ich habe da teilgenommen, nicht um zu gewinnen. Ich habe einfach teilgenommen, um einfach mal ehrlich quasi auf die Schnauze zu bekommen. Weil am Ende des Tages, wenn man auf die Schnauze bekommt, dann hat man ein Learning, den man dann quasi ausbaut.
Ja, absolut.
Und deswegen, ich würde es empfehlen, ich würde sagen, hau dich da rein. Sorg dafür, dass du quasi von erfahrenen Menschen, als du es selber bist, mal Feedback kriegst und quasi dann auch dieses Feedback ehrlich umsetzen.
Ja, gehe ich komplett mit. Passt perfekt, das hast du wunderschön gesagt. Gibt es sonst einen Tipp, den du einem jungen Makler, einem Berufsstarter geben würdest? Einfach so, oder deine Top 3 Tipps vielleicht sogar auch einfach so, also sagen würdest, mach das und du wirst erfolgreich. Klingt jetzt völlig plump, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde mehrere Dinge quasi machen, die du aber vorhin auch super zusammengefasst hast. Nummer 1, such dir eine Zielgruppe aus. Ich bin nicht der Meinung, dass sie total nischig sein muss, wie ich sie selber habe, aber sie könnte durchaus, also sie sollte irgendwo ähnlich sein. Also beispielsweise, wie ich sie habe, jedes Risiko ist irgendwo ähnlich. Ob das jetzt ein Apartment von dir betrieben wird oder ein Apartment von mir oder ein Apartment von Max Müller, am Ende ist es ein Apartment mit ähnlichen Prozessen, mit ähnlichen Vorgehensweisen. Deswegen irgendwo eine Gruppe, die möglichst ähnlich ist. Also eine Zielgruppe, ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Das zweite sind Prozesse. Also Prozesse A und O, wenn dann im Grunde Funktion. Ja. Also wenn das passiert, dann das, wenn das passiert, dann das. Und das sollte man sich im besten Falle aufschreiben. Im besten Falle sich auch immer dran halten. Nicht mal sagen, okay, bei dem mache ich eine Ausnahme und bei dem nicht. Also ich sag dir, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausschaue und da drüben würde ein Kunde wohnen von mir, ich würde mich vielleicht mit dem mal auf einen Kaffee treffen, weil wir uns vielleicht cool finden, aber ich würde jetzt nicht rübergehen, um ihn dann vor Ort zu beraten. Denn dann würde das mir den Prozess zerschießen.
Absolut.
Bedeutet, sich
ich merke das bei mir halten.
Erzähl.
Ich wollte gerade sagen, ich merke das bei mir auch. Online-Beratungen sind für mich inzwischen deutlich einfacher als Vor-Ort-Beratung, obwohl ich unglaublich gern mit Menschen Zeit verbringe. Aber ich habe nicht meinen zweiten Bildschirm neben mir, wo ich stupide meine Sachen von A bis Z abhaken kann.
Ja, und wenn man beides hat, dann kann man dann sagen, okay, wir machen jetzt die Beratung und wir fanden uns jetzt so cool, lass uns noch einen Kaffee trinken gehen. Und dann redet man dann halt dort über alles andere und nicht über Versicherung. Also das sind so die zwei Punkte. Der dritte Punkt,
finde ich mega,
setzt auf Digitalisierung. Also wette jetzt nicht gegen die Digitalisierung, wette nicht gegen Automatisierung, sondern setz dich da oder geh da mit und sorg dafür, dass die Aufgaben, die man selbst nicht machen muss, weil der einfach eine Maschine besser machen kann als man selbst, dass man die einer Maschine übergibt.
Ja. Also glaubst du, Said, dass sich das Internet langfristig durchsetzen wird?
Das Internet hat sich schon durchgesetzt.
Ja.
Aber es gibt leider noch Leute in der Branche, die sagen, das jetzt hat sich, also.
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, dass wir im Internet langfristig durchsetzen. Aber ich glaube, Bill Gates hat auch mal irgendwie sowas gesagt. Computer is not people, not for the normal people. Irgendwie sowas in die Richtung. Weil er gedacht hat, das Computer wird immer das sein, was vielleicht in großen Firmen unten riesengroß drinsteht. Aber nicht jeder zu Hause oder wie jetzt in unserem Fall ein kleiner Laptop, den du überall mit hintragen kannst.
Ja, und Merkel hat ja auch irgendwie 2015 oder so gesagt, oder 14, Internet ist Neuland. Was ja.
Ja, schlecht.
Ja, das ist wirklich schlecht.
Ich glaube, du hast da echt drei gute Sachen gesagt, die ich völlig, völlig mitgehe, weil ich glaube, es gibt so viele schöne Spielwiesen bei uns in der Branche noch, dass jeder, der heute sagt, er startet neu, einfach echt einen coolen Job in Zukunft da machen kann. Ich finde, wir sehen es an dir. Du bist jetzt offiziell schon ein Jahr Makler mit deiner Zielgruppe.
Also mein 34D habe ich seit über einem Jahr. Offiziell Vollzeitmakler, ohne irgendwas anderes nebenbei seit dem 1.1. Das ist noch nicht voll ein Jahr.
Wir haben hier noch nicht mal bei dir Einjähriges, aber du bist mit den drei Tipps, die du gerade gegeben hast, mehr oder weniger losgelaufen, zielgruppenorientiert, prozessorientiert, hast dich innerhalb von 9 Monaten zum mehr oder weniger Platzhirsch in deiner Nische gemacht, den 2. Platz beim Jungmakler Award gewonnen. Und ich glaube, wir dürfen in Zukunft noch Großes von dir erwarten. Und ich freue mich mega drauf, dich bei diesem Weg so ein bisschen zu begleiten, zu beobachten. Und ich habe Bock drauf, dass wir aus unserer Branche das Bestmögliche machen und eine mega Community aufbauen, wo jeder nur noch das tut, was er kann und worauf er Bock hat.
Ja, sehe ich genauso. Und bitte mach nichts vor, womit du keinen Spaß hast, denn am Ende des Tages merkt man es.
100%. Ich glaube tatsächlich, du musst entweder Teil der Zielgruppe sein oder du musst die Zielgruppe so cool finden, dass du Ahnung hast und mir das ehrlich und authentisch abnimmt. Ich glaube, das wäre, wenn wir zwei jetzt lostigern würden im Anzug mit Krawatte und Einstecktuch, dann wäre das nicht so 100% authentisch, weil wir es, glaube ich, beide nicht 100% fühlen würden.
Nee, überhaupt nicht. Also ich hab glaube ich, noch 2 Krawatten oder so, aber das letzte Mal, als ich eine Krawatte vielleicht umhatte, war vielleicht auf meiner Hochzeit, keine Ahnung.
Und selbst da tue ich mir inzwischen wirklich sehr schwer, eine Krawatte anzuziehen. Ich bin wirklich Gott froh, dass wir unsere Konfirmationsanzüge inzwischen im Schrank lassen dürfen. Und ich finde, das war jetzt auch genug von mir, Said. Ich gebe dir das Schlusswort und du darfst es einfach noch sagen, was du möchtest.
Bleibt dran, seid mutig. Das hatte ich auch in meiner eigenen Laudatio quasi, als ich auf der Bühne war, gesagt, ja, es ist manchmal hart und ja, es ist manchmal wirklich ein schwieriger Weg, aber habt die Vision, setzt euch daran, seid mutig, zieht sie durch und am Ende des Tages könnt ihr dann sicherlich, wenn ihr das richtig und gescheit macht, dann die Lorbeeren davon ernten.
Geil. Said, ich hatte mega Spaß. Folgen, liken und teilen unsere Folge von Said beim Makler und Vermittler Podcast nicht vergessen. Over and out. Wir sind raus. Said, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.